Gut, lieber Dominik, jetzt erzähl uns doch bitte zum Einstieg, welche Lebensmittel, welche Nahrungsmittel sind besonders gut für uns und unsere Mitochondrien?
Ja, es gibt zahlreiche ernährungstechnische Möglichkeiten, um kranke, beschädigte und funktionsuntüchtige Mitochondrien wieder energetisch zu beleben. Und ja, Grundlage hierfür, also für robuste und leistungsstarke Zellkraftwerke, ist die Zufuhr einer Fülle von sekundären Pflanzenstoffen, von Vitalstoffen, Biophotonen, Enzymen, Spurenelementen sowie organischen Mineralien. Und die besten Lieferanten hierfür sind naturbelassene pflanzliche Nahrungsmittel, insbesondere Sprossen, heimische Wildkräuterzellen dazu, Meeresalgen, fermentiertes Gemüse kann man nennen, Beeren, frisch gepresste Säfte und auch gekeimte Samen sind auch nicht zu vernachlässigen. Erich, lass uns kurz mal auf die Sprossen im ersten Step eingehen, dann auf gekeimte Samen, auf Wildkräuter und auf frisch gepresste Säfte, weil ich diese einfach für ganz, ganz wichtig erachte und weil diese auch ganz einfach von jedermann in den Alltag integriert werden können. Beginnen wir mit den Sprossen. Also diese sind extrem reich an Chlorophyll, Enzymen, sekundären Pflanzenstoffen und die haben auch eine extrem hohe Anzahl an Biophotonen, also Licht, das quasi in unsere Zellen, in unsere Mitochondrien gelangt und uns mit Lebensenergie auflädt. Und großer Vorteil ist, dass die Sprossen auf der eigenen Fensterbank wachsen, also die müssen nicht durch die, halbe Welt transportiert werden. Und die können frisch und lebendig auf unseren Tellern landen. Und es gibt viele verschiedene Arten. Ich bin ein großer Fan von den Brokkolisprossen. Kann man hier sehr, sehr gut erkennen. Also diese enthalten hier den enorm wichtigen sekundären Pflanzenstoff Sulforaphan, der insbesondere als krebshemmend, ja, antioxidativ und immunsystem stärkend gilt und hier kann man das auch im Sprossenglas, wie gesagt, sehr gut erkennen. Lupinensprossen, die sind auch noch erwähnenswert. Das sind Sprossen, die haben einen sehr, sehr hohen Proteingehalt und die gelten auch als Eiweißlieferanten der Zukunft und enthalten auch einen hohen Anteil an Aminosäuren wie Lysin, Methionin und Tryptophan. Und für diese Sprossenzucht hier brauchen wir in erster Linie biologische und keimfähige Samen in guter Qualität und Keimgläser, wie man es hier erkennen kann. Und der Ablauf für die Sprossenzucht ist immer der gleiche. Also diese Samen hier, wie man es hier auch sehen kann, die werden in Wasser eingeweicht. Und damit werden diese aktiviert und erwachen, wie man so schön sagt, ja zum Leben. Genau. Und in den folgenden Tagen, da werden diese zweimal täglich gespült, zum Beispiel am Morgen und am Abend. Und je nach Samenart, da kann man diese nach circa 3 bis 7 Tagen ernten. Das hört sich alles ziemlich einfach an. Und ich kann auch bestätigen, das ist es auch. Klar. Also am Anfang, da sollte man etwas geduldig sein, denn ja, neue Handgriffe, die fühlen sich meist aufwendig und umständlich an, aber nach einer gewissen Zeit, da entwickelt man automatisch eine gewisse Routine dafür. Und der tägliche Aufwand hierfür, der beträgt auch lediglich circa 5 Minuten. Und ähnlich und unkompliziert sieht es auch mit gekeimten Samen aus, wie zum Beispiel Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Kichererbsen, Quinoa ist auch noch zu nennen. Also es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten und es bilden sich hier immer sogenannte kleine Schwänzchen. Das hat man hier schon sehr gut gesehen anhand der Lupinensprossen. Und was bedeutet das Ganze? Also hier quillt das Samenkorn mithilfe von Feuchtigkeit, mithilfe von Sauerstoff, von Wärme und Licht auf. Und dabei werden die Fraßschutzstoffe abgebaut und der Vitamin- und der Mineralstoffgehalt, der vervielfacht sich. Und was auch noch ganz interessant ist, dass die Proteine in wertvolle Aminosäuren umgewandelt werden. Auch ganz, ganz interessant. Machen wir weiter mit den Wildkräutern. Also man kann sagen, dass Wildkräuter eine einzigartige Nährstoffhülle besitzen und die liefern ungefähr zwischen 5 und 50 Mal mehr Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie konventionelles Gemüse. Warum? Also es ist selbsterklärend, die Wildkräuter, die wachsen natürlich auf unberührtem Boden, die müssen nicht lange transportiert werden, die müssen nicht lange gelagert werden und sind auch nicht überzüchtet, also die wurden nicht von Menschenhand bearbeitet. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, also sie wachsen kostenfrei vor unserer Haustür und müssen nur gesammelt werden und können auch zeitnah verzehrt werden. Und diese Wildkräuter, die speichern zudem die Energiestrahlen der Sonne als Biophotonen und die konservieren quasi diese in ihren grünen Blättern. Und über den Verzehr nehmen wir diese Vitalität wie eine Art Schwamm auf und diese Energieteilchen, die sind eine wichtige Energiequelle, natürlich auch für unsere Zellkraftwerke, also auch im Hinblick auf degenerative Erkrankungen, im Hinblick auf diverse Zivilisationskrankheiten und. Und Wildkräuter, die sind bei mir persönlich fester Bestandteil in meiner täglichen Ernährung. Also ich mache es so, ich sammle mir die wichtigsten Wildkräuter. Morgens mache ich das Ganze während des Tautretens vor allem in meinem Garten. Und davon mache ich mir eine gute Schüssel voll. Sieht zum Beispiel so aus. Also man kann hier auch, ich hoffe die Kamera kann es gut erfassen hier, man kann hier auch diverse Wildkräuter erkennen, wie zum Beispiel Schafgarbe oder Brennnessel, habe ich auch noch hier heute am Morgen frisch gepflückt. Melisse ist noch dabei und natürlich auch hier noch Löwenzahn. Genau, und jeder dieser Wildkräuter hat positive Wirkungen auf unsere Gesundheit. Also man kann sagen, sie sind vor allem blutreinigend, stoffwechselanregend, nährstoffreich, entzündungshemmend und vieles weitere. Und ich gebe diese Wildkräuter, sowie die gerade angesprochenen Sprossen hier, die gebe ich jeden Morgen mit anderem saisonalen Gemüse vor allem in meinen Safter. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt angekommen, nämlich beim morgendlichen Entsaften von frischen Gemüsesäften. Und hier bin ich auch wirklich immer kreativ, intuitiv und virtuos unterwegs. Und es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten, wie man das handhaben kann, wenn man zum Beispiel eine Saftpresse zu Hause hat. Und man kann beispielsweise auch verschiedene Gemüsearten entsaften, wie zum Beispiel hier rote Beete. Darüber hinaus gibt es hier auch noch einen Stangensellerie, den man auch sehr, sehr gut entsaften kann. Darüber hinaus Kohlrabi ist auch noch eine Möglichkeit. Oder Mangold, also das haben auch schon mal sicherlich die meisten gehört, Mangold. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass man am besten immer die Blätter bzw. das Grün entsaften solle, also auch von den Karotten oder vom Fenchel oder der roten Beete. Also wirklich immer das Grün mit entsaften. Warum? Ganz einfach, weil in den Blättern stecken wesentlich mehr Nährstoffe drin als zum Beispiel in der Karotte selbst oder der roten Beete. Also der Unterschied zwischen dem Nährstoffgehalt von diesen Wurzeln und dem Grün, der ist riesengroß. Man kann sagen, je grüner, desto besser, auch aufgrund des hohen Chlorophyllgehalts, der ja auch zahlreiche positive Wirkungen auf unsere Gesundheit hat. Das muss man auch nochmal erwähnen, denn das Chlorophyll, das wirkt nämlich unter anderem blutreinigend und entgiftend. Also das verbessert sozusagen unsere Sauerstoffversorgung, es versorgt uns mit Magnesium und fördert die Durchblutung und unsere Wundheilung. Genau, und dazu gebe ich, wie gesagt, generell frische Wildkräuter wie Löwenzahn, Giersch, Brennnessel in die Saftpresse sowie die erwähnten Sprossen. Und auch hier gibt es Riesenunterschiede, also hinsichtlich wieder Vitamine und Nährstoffe von Kulturgemüse zu Wildkräutern. Und das möchte ich auch nochmal erwähnen. Ein Beispiel noch, damit es einfach klarer wird. Also der Feldsalat beispielsweise hat ungefähr einen Vitamin-C-Gehalt von ca. 35 Milligramm pro 100 Gramm. Und bei Löwenzahn, das sind es um die 120 Milligramm. Also viermal so viel. Und das nur am Rande erwähnt. Genau. Und so einen frisch gepressten Saft am Morgen zuzubereiten, das kann ich jedem nur ans Herzen legen. Also klar ist das, dass es morgens ein bisschen Aufwand und Zeit verbunden, völlig klar und verständlich, aber es lohnt sich definitiv, weil diese sehr, sehr heilkräftig sind. Warum? Ganz simpel ausgedrückt, also die Säfte, die sind leicht verdaulich, die Inhaltsstoffe, die können fast vollständig aufgenommen werden, sie entgiften, sie entsäuern unserem Körper und sie stören den Fastenprozess nicht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auf dieses Thema, Erich, da kommen wir später nochmal genauer darauf zu sprechen, auf den Fastenprozess, auf die Fastenthematik. Ja, und wichtig in diesem Zusammenhang ist noch abschließend, dass man die Säfte auf nüchternen Magen einnehmen sollte und mit einem Abstand von circa 30 Minuten zur nächsten Mahlzeit. Und man sollte diese auch sehr, sehr gut einspeichern, um letztendlich die Heilkräfte dieser Säfte auch sehr gut nutzen zu können.
Super, danke für diesen Überblick über die Lebensmittel. Was mich auch interessiert, es gibt ja immer diese ewige Diskussion, Bio-Lebensmittel oder doch konventionell. Was ist da deine Meinung?
Man sollte meiner Ansicht nach unbedingt Lebensmittel aus konventionellen Anbau vermeiden, weil diese sehr stark mit Giften belastet sind, wie zum Beispiel Glyphosat, Pestizide, Schwermetalle und vieles mehr. Also ich empfehle daher explizit auch auf Bio-Lebensmittel zurückzugreifen, idealerweise aus der Wildsammlung oder aus dem eigenen Garten idealerweise, wenn es möglich ist. Aber auch regional aus Naturland, Bioland oder Demeteranbau ist prima. Und darüber hinaus sollen die Lebensmittel aus europäischen Anbauregionen stammen und am besten auch samenfest sein. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, denn die meisten Bio-Lebensmittel, die sind hybrid gezüchtet. Und das bedeutet letztendlich, dass der Gehalt auch an sekundären Pflanzenstoffen, an Biophotonen und an Nährstoffen stark reduziert ist. Und außerdem fehlen hier die sehr wichtigen Bitterstoffe und sie enthalten zudem wesentlich mehr Fruchtzucker. Und ein gutes Beispiel an dieser Stelle sind die Äpfel im Supermarkt. Also egal ob Bio oder nicht Bio, es ist ja mittlerweile auch jedem bekannt, dass diese überwiegend sehr süß und wasserhaltig schmecken. Und der Säuregehalt ist hier auch durch die Züchtung kaum mehr vorhanden. Es ist ja allgemein bekannt, dass diese enthaltene Äpfelsäure enorm wichtig auch für uns ist. Warum? Weil diese auch insbesondere unseren Gallenfluss optimiert und deshalb sollte man unbedingt auch auf alte Sorten setzen. Und wie mache ich das persönlich? Ganz einfach, ich sammle mir zum Beispiel mehrere Kilogramm einmal im Jahr auf Streuobstwiesen im Sommer und lagere diese dann bis Februar. Und somit bin ich den ganzen Winter über ja, gut versorgt mit dieser essentiellen Äpfelsäure. Und wenn man solche Möglichkeiten nicht hat, dann bietet sich die Möglichkeit zu supplementieren, also am besten in Form von gepufferter Äpfelsäure. Und mit dieser können wir unter anderem auch das Leichtmetall Aluminium sehr, sehr gut ausleiten, weil die Salze der Äpfelsäure, also sind die sogenannten Malate, weil diese eine Affinität zu Aluminiumionen haben. Genau, kommen wir nochmal kurz zu sprechen auf die Bio-Nicht-Bio-Thematik. Also wer mehr darüber erfahren möchte, den empfehle ich das Buch Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln. Also hier kann man auch nochmal eindrucksvoll den Unterschied von Bio und Nicht-Bio anhand von Kristallisationsbildern aus der Forschung erkennen. Das heißt, hier werden verschiedene Produkte in Bio- und in Nicht-Bio-Qualität miteinander verglichen. Und anhand der Mikroskopiefotos, da sieht man sofort, welches Lebensmittel mehr Ordnungskraft besitzt und außerdem Ordnungskraft bzw. Lebensenergie. Und bei diesen Nicht-Bio-Lebensmitteln ist zum Beispiel keine klare Struktur zu erkennen. Also hier fehlt die Ordnungskraft. Die Bilder, die sehen ja einfach unnatürlich aus. Und wohingegen ja die Bio-Lebensmittel Schönheit sowie eine hohe Ordnungs- und Lebenskraft symbolisieren. Und weiterhin sollte man auch auf schnell aufnehmbare Kohlenhydrate wie Zucker, Sirup, Maltodextrin, Aspartam und so weiter sollte man verzichten, beziehungsweise die sollte man unbedingt vermeiden, und Mehlspeisen und Weißmehlprodukte wie Pizza, Pasta, Nudeln, Brot und Reis. Warum? Weil diese einen hohen glykämischen Index besitzen bzw. mit sich bringen, also die Insulinausschüttung anheizen und darüber hinaus auch Gluten enthalten. Und dieses fördert das sogenannte Leaky Gut-Syndrom, also den löchrigen Darm. Und dadurch gelangen auch Toxine durch diese Löcher in unserem Organismus. Und das Gluten verklebt sozusagen auch unsere Darmschleimhaut und bildet eine Art Klebeschicht. Und dadurch wird auch die Aufnahme bzw. Assimilation von Nährstoffen beeinträchtigt. Und chronische Darmerkrankungen wie beispielsweise Reizdarm unter anderem können dann die Folge sein. Und daher empfehle ich mehr auf Quinoa, Hirse, Amaranth, Kichererbsen oder Maroni zu setzen. Und als Alternative für Brot, da würde ich auch auf Rohkostcracker mehr setzen, mit zum Beispiel Leinsamen, Sonnenblumenkernen oder Hanfsamen, die man spielend einfach auch im Dörrgerät herstellen kann. Und hier gibt es auch zahlreiche Bücher dazu, zum Beispiel auch Dörren in Rohkostqualität wäre ein Beispiel von vielen. Oder also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, denn normales Brot, das hat ja meiner Meinung nach so gut wie keinen Nährwert, weil die Hitze ja beim Backen nahezu alle Vitamine bzw. Vitalstoffe zerstört. Und wer mehr auch über diese gesamte Thematik erfahren möchte, dem empfehle ich auch das Buch Die Weizenwampe von William Davis. Da wird es auch alles nochmal sehr, sehr gut beschrieben, warum wir verschiedene Getreidesorten auch einweichen sollten, um letztendlich diese Lektine bzw. die Fraßschutzstoffe, die Phytinsäure abzubauen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch Nüsse zum Beispiel, da würde ich immer empfehlen, diese einzuweichen über Nacht, denn es macht sich auch schnell bemerkbar bezüglich Verdauungen, bezüglich Verdauung und so weiter. Und es spielt eine ganz, ganz essentielle Rolle hier, dass man solche Getreide Sorten auch einweicht. Und ich habe es ja vorhin auch schon mal angedeutet bei den gekeimten Samen, was es da für positive Effekte gibt. Genau. Und weiterhin sollte man auch Produkte aus tierischen Fetten auf ein Minimum reduzieren, weil diese vor allem durch den Erhitzvorgang, durch Erhitzen werden die oder können die sehr schädlich werden. Und daher würde ich lieber Fette aus pflanzlichen Ölen verwenden, am besten Kokosöl, auch weil dieses ja das einzige pflanzliche Öl meines Wissens ist, bei dem keine Transfettsäuren beim Erhitzen entstehen. Und man muss auch wissen, dass diese Transfette den ursprünglichen Fettsäuren sehr ähnlich sind. Und deshalb kann unser Körper auch diese nicht als schädlich erkennen und verwendet diese unter anderem in unseren Zellwänden. Und die Zellwände, die werden dadurch auch starr, weil diese Transfette auch die Eigenschaft haben, bei Körpertemperatur fest zu werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen.
Ja, super. Danke für diese Erläuterung über Fette. Ganz, ganz wichtig auch. Man sollte eben wirklich zum Braten gesättigte Fette nehmen, wie Kokosfett. Ich bin persönlich auch noch ein großer Fan von Butter. Ich weiß, du bist ja vegan. Wo wir jetzt schon beim Thema sind, Fisch wird ja auch sehr oft als gesundes, notwendiges Lebensmittel gesehen, vor allem wegen dem Omega-3-Gehalt mit DHA und EPA, eben wichtige Fettsäuren fürs Gehirn. Was ist da deine Meinung zum Thema Fisch?
Fisch ist auch noch ein Riesenthema. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz eingehen, Erich, auf dieses Thema, weil ich mittlerweile ja komplett auf alle Fische verzichten würde. Vor allem aufgrund der hohen Schadstoffbelastung. Und man kann sagen, dass mittlerweile alle Fische auch heutzutage schwermetallbelastet sind. Das gilt auch für Garnelen, Austern, Muscheln und weitere. Und je höher der Fisch auch in der Nahrungskette ist, umso größer ist natürlich auch seine Belastung. Beispiel, damit es klarer und verständlicher wird, also der Hai, der viele Fische frisst, die wiederum selber schon viele andere Fische gefressen haben, der hat eine viel, viel größere Belastung als der kleine Fisch. Genau. Und falls man irgendwann doch zu Fisch greifen sollte, dann empfehle ich diesen zum Beispiel mit Chlorella zu panieren. Ja, also weiterhin würde ich auch noch auf Käse und auf konventionelle, ja, pasteurisierte und homogenisierte Milch verzichten, da diese sehr schleimbildend wirken und unseren Körper in erster Linie übersäuern. Und um diese Übersäuerung zu neutralisieren, da zieht unser Körper die Mineralstoffe aus den eigenen Depots heraus, unter anderem aus den Knochen. Und das Ergebnis, das ist ja ironischerweise, ist Kalziummangel. Und das ist auch der Grund dafür, dass in den Ländern mit dem größten Verzehr von Milchprodukten auch die höchste Anzahl an degenerativen Knochenerkrankungen wie Osteoporose gibt. Das ist ganz, ganz interessant zu wissen. Und pasteurisierte Milch, dazu auch nochmal ein Statement, das ist meiner Ansicht nach oder wie es auch in diversen Quellen beschrieben wird, ein totes Lebensmittel. Und wenn man Kälbern beispielsweise auch pasteurisierte Milch gibt, dann sterben diese gewöhnlich nach ca. 8 Wochen. Und als Alternative, da würde ich auf selbst hergestellte Mandeln, Sesam, Kastanienmilch oder auch Erdmandelmilch setzen. Das sind sehr, sehr gute Alternativen, die auch ein breites Spektrum von Nährstoffen enthalten. Und nächster Punkt, ganz kurz nochmal die Verpackung hier. Da würde ich auch sehr gut Acht geben auf die Verpackung. Also man sollte hier vor allem auf verpackte Lebensmittel in Aluminiumfolie verzichten, denn das Aluminium geht natürlich dann auch in das Lebensmittel über. Mit anderen Worten, also Aluminium ist unter Einfluss von Säure oder Salz sehr gut löslich. Ja, Erich, also es gibt noch unzählige weitere Beispiele, da könnte man noch mehrere Stunden uns drüber unterhalten, aber das war jetzt erstmal ein kleiner Einblick von meiner Seite aus.